einstimmt auf die Predigt, die wir gleich hören wollen, möchte ich uns einen Text lesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 13. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehung vergeben hat.
Ich möchte heute weiter mit der kleinen Serie machen, die wir angefangen haben, die Gemeinde zu betrachten und ihre Aufgabe. Viele Gemeinden setzen sich am Anfang des Jahres zusammen, meistens erstmal in der Gemeindeleitung und dann mit den Geschwistern in Gemeindestunden und definieren Gemeindeziele. Und am Ende des Jahres wird dann überprüft, ob diese Gemeindeziele auch erreicht sind. Auch wir wollen uns immer wieder neu mit der Gemeinde und den Zielen Gottes mit seiner Gemeinde beschäftigen. Und da merkt ihr schon den ersten Unterschied. Nicht wir brauchen uns über Gemeindeziele zu definieren. Nach dem guten Managementvorsatz, man muss Ziele sich vorgeben, die man dann auch erreichen kann. Das kriegt man in jedem Karriereseminar beigebracht, in jedem Managementseminar beigebracht. Ich würde sagen, das ist Welt. Viel besser ist, sich Gedanken zu machen, was hat Gott für Ziele mit seiner Gemeinde heute? Das bewahrt uns vor falschen Erwartungen, das bewahrt uns vor Enttäuschungen, es bewahrt uns vor Irrwegen und vor allen Dingen bewahrt es uns davor, dass wir schaffen, rennen und machen und hinterher sehr enttäuscht sind, dass es anders kommt, wie man denkt. Ich lese dazu nochmal das, was ich schon im Oktober gelesen habe und ich werde es auch noch ein paar Mal lesen, damit es uns wirklich auch vertraut wird. Denn wir wissen ja, dass Menschen durch Wiederholung lernen. Ich bin ermutigt worden durch Petrus, der sagt, ich will nicht müde werden, solange er Zeit hat, euch immer wieder daran zu erinnern, auch wenn ihr es schon wisst. Und so möchte ich auch immer wieder daran erinnern, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Epheser 4, 11 bis 14 möchte ich lesen. Und wenn jemand sich intensiv Gedanken macht über den Aufbau der Gemeinde, über Ziele der Gemeinde, über die Funktionsweise der Gemeinde, wird er am Epheserbrief nicht vorbeikommen, wenn er wirklich wissen will, was Gott für Gedanken dazu hat. Es ist vielleicht der ausgeprägteste Gemeindebrief des Apostel Paulus. Von daher würde ich jedem empfehlen, der sich darüber Gedanken macht, immer wieder auch den Epheserbrief zu Rate zu ziehen. Also ich lese ab Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchs der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Listig ersonnenen Irrtum ist für mich hier ein Schlüsselhinweis. Es ist nicht immer klar zu erkennen und sofort zu erkennen, was Menschen motiviert und Menschen treiben. Wir brauchen heute mehr denn je die Gabe der Geisterunterscheidung. Und die Gabe der Geisterunterscheidung hängt ganz eng damit zusammen, wie das Wort Gottes in uns Raum gewonnen hat. Ich muss es wissen. Ich muss es kennen und es darf in mir lebendig werden. In diesen kurzen Versen ist von 7 Zielen oder auch Aufgaben die Rede, die jeder kennen sollte, damit wir mündig und nicht unmündig sind. Also kennen wir diese Ziele nicht, sind wir unmündig. Kennen wir diese Ziele, haben wir einen gewissen Grad an Mündigkeit erreicht. Im Einzelnen sind diese Ziele die Zurüstung der Heiligen, das Werk des Dienstes, der Aufbau des Leibes Christi, die Einheit des Glaubens, die Erkenntnis des Sohnes Gottes, der erwachsene Mann, der volle Wuchs der Christusfülle. Das sind 7 Ziele, das ist übrigens 7 eine Zahl der Fülle. Wer sich damit mal auseinandergesetzt und beschäftigt hat, 7 Ziele hat diese Gemeinde. Und jede Gemeinde tut gut daran, sich damit zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen. Was in diesem Ziel nicht steht, ist die Rettung der Welt. Ich sage es mal am Anfang. Hat Gott das etwa vergessen? Das hat er seinem Sohn vorbehalten. Das ist unsere jetzige Hauptaufgabe nicht. Und von daher müssen wir nicht enttäuscht sein, dass so wenige heute, es scheint uns wenige zum Glauben kommen. Es wird einmal eine Zeit geben, da werden wir dann erkennen, was es heißt, missionarisch zu sein. Und einen kleinen Vorgeschmack dürfte ich das mal haben, dass wir bei einer Veranstaltung waren, die sehr kalt war und aus unserer Sicht war die Musik schlecht und die Ansprache war auch nicht das Beste und hinterher haben viele, viele Menschen, so viele, dass wir sie nicht zählen konnten, gefragt, du kennst Gott, ihr kennt Gott, wie ist er denn? Das heißt also nicht, wir machen etwas, sondern Gott tut etwas. Und so möchte ich diese Ziele auch begreifen. Gott will etwas in uns tun, nicht, dass wir in das Machen kommen. Sonst sind wir wieder bei einem Druck und wir sind wieder bei dem Gedanken des Versagens und dass wir müssen doch. Nein, Gott wird tun und daran können wir unser Leben dann auch ein bisschen besser sortieren und verstehen. Es ist immer wieder wichtig, dass wir in den Gedanken hineinkommen, dass der Herr es getan hat und dass er es tun wird und wir dürfen dabei sein und doch haben wir eine Verantwortung für unser Handeln und für unser Leben und auch für diese Ziele. 2 Ziele Gottes mit der Gemeinde haben wir schon im Oktober betrachtet. Es waren die Ausrüstung der Heiligen und das Werk des Dienstes. Ich möchte noch mal einige Gedanken aus dieser Predigt wiederholen. Das mit Ausrüstung übersetzte Wort bedeutet auch Vollendung oder Schulung. Gläubige sollen also ausgerüstet oder vorbereitet, geschult werden. Jetzt ein Gedanken, jeder, der die Schule Gottes schwänzt, bleibt sitzen. Jeder, der die Schule Gottes schwänzt, bleibt sitzen. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. So kommt es im Leben eines Gläubigen immer wieder zu sogenannten Ehrenrunden. In der Schule haben wir gesagt, er dreht eine Ehrenrunde. Ob die Ehre da besonders groß war, weiß ich nicht. Aber sitzen bleiben ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Aber wir werden immer wieder in Situationen hineingeführt, in denen wir lernen müssen in der Schule Gottes. Und das, was wir nicht gelernt haben und das, was wir nicht verstanden haben, wiederholt sich so oft, bis wir es wirklich lebensmäßig innerlich verstanden haben. Gutes Bild dafür ist der Abraham, mit dem wir uns ja beschäftigen. Immer wieder in Situation. Einmal hat er seine Frau verkauft und dann hat er sie gleich nochmal verkauft und hat es nicht verstanden oder nicht gelernt. Also Runden drehen. Wunderbar ist, dass Gott mit dem Abraham doch zum Ziel kommt. Auch wenn es ja bald 100 Jahre dauert. Unser Gott wird uns, so wie Abraham, zur Vollendung bringen und das ist die gute Nachricht dabei. Zweite Frage ist, wozu sollen die auserwählten Heiligen vollendet werden? Für das Werk des Dienstes. Worin besteht der Dienst der Gemeinde und an wem hat sie einen Auftrag zu erfüllen? Wir schwanken ja immer zwischen zwei Extremen. Das eine ist das übermäßige Aktion und Aktivität. Und da fangen wir an zu rennen und zu jagen und zu hasten. Und die andere Seite, und manchmal haben wir die alle selbst in uns, dieses Ich kann ja sowieso nichts tun. Und wenn Gott es nicht macht, dann ist es halt nicht gemacht und dann wollt das vielleicht auch gar nicht so. Und dann setzen wir uns in die Ecke und tun den Auftrag, den wir von Gott haben, nicht erfüllen. Nicht gewaltige Taten erwartet Gott von uns, die wird er selbst tun, sondern Danksagung vor allen Dingen erwartet Gott von seinen Auserwählten. Dazu sind wir berufen. Gerade das vertrauensvolle Danken aufgrund des unerschütterlichen Glaubens, das ist Vertrauen an unseren Gott, gibt Gott die Ehre, die er fordert. Und darauf hat er jedes Recht hin. Und das sehen wir bei dem Leben von Abraham, wie Abraham so weit war. Da sagt Gott, und jetzt opfer den Isaak, vorher nicht. Und so geht er auch mit uns vor. Gott möchte, dass wir Glauben und Vertrauen lernen. Und dass wir ihm Danke sagen und ihm die Ehre dafür geben. Nichts mehr ehrt Gott, wie dass wir ihm glauben und vertrauen. Wenn wir Gott eine Freude machen wollen, und ich glaube, das ist so, wenn man jemanden liebt, will man einem eine Freude machen, dann geht es hier um Glauben und Vertrauen und Danksagung. Das ist so überraschend. Ich weiß nicht, ob irgendeine Gemeinde, ich hoffe es, doch schon dieses Ziel definiert hat. Wir wollen ein Jahr lang im Besonderen darauf achten, Gott zu glauben, zu vertrauen und zu danken. Dann wäre gleich die nächste Frage, warum nur ein Jahr lang? Es ist ein Dauerauftrag. Danken bringt Segen, haben wir schon immer gelernt und gehört und die Alten haben es immer wieder überzeugt. Doch wenn wir unser Leben angucken und unseren Stress angucken und die ganzen Aktivitäten und alles, was auf uns einstürmt, wie überraschend ist es doch, wie wenig wir wirklich unserem Gott danken und wie viel wir selbst noch meinen, klären und regeln zu müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je älter ich werde, desto öfter liege ich mal nachts wach und immer wieder fällt mir dann ein, wie war denn das an diesem Tag? Habe ich Gott gedankt? Habe ich ihm vertraut? Oder was war? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er wacht eifersüchtig über den Geist, den er uns gegeben hat. Und er legt Wert darauf, dass seine Kinder ihm loben und preisen und danken, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus dem, dass sie erkannt haben, unser Gott ist gut. Und das kann ich nur, wenn ich mit ihm lebe und wenn ich ihm vertraue. Unser Dienst also ist es, an dem Platz und in den Verhältnissen, in die Gott uns nach seiner wunderbaren Weisheit und Güte hineingestellt hat, treu zu sein. Fürbitte zu tun, für alle Menschen zu helfen und zu heilen, zu lindern und zu lösen, als Zeuge des Evangeliums und treue Haushalter der Geheimnisse Gottes bekannt zu werden und dabei auf den wiederkommenden Herrn Jesus warten. Bist du ein Mensch, zu dem andere Menschen gehen können, wenn sie Not haben, auch Weltmenschen? Wenn wir als Gläubige in der Firma sind, ist die Situation ganz oft nicht leicht. Richtig verhalten tun wir uns dann, wenn die Menschen Kummer haben und kommen zu einem und erzählen einem Dinge, die sie ihrer eigenen Partnerschaft nicht erzählen. Und fragen, hast du einen Rat? Der Herr mag es uns schenken, dass wir so leben, dass wir Menschen sind, die die Geheimnisse Gottes kennen und dass wir treue Haushalter dieser Geheimnisse sind und dass wir dann als Zeuge des Evangeliums auch offen sind für Menschen, die Gott suchen. Das ist ja zweischneidig wie alles. Wenn Menschen wissen, dass du jemand bist, der Gott kennt, so werden sie, wenn sie Gott suchen, dich suchen. Und wenn sie Gott hassen, werden sie dich hassen. Es wird gar kein Unterschied mehr da sein. Aber ist es für Kinder Gottes nicht genau das Richtige, auf der richtigen Seite zu stehen? Und wenn wir das wissen, dann wundern wir uns auch nicht mehr. Dann nehmen wir es auch nicht so persönlich, obwohl es unter Umständen sehr persönlich ist. Heute Morgen möchte ich ein weiteres Ziel nennen und betrachten, und das lesen wir in Epheser 4, Vers 12. Hier geht es um den Aufbau des Leibes Christi. Das Bild der Gemeinde ist ein Leib, wo Christus das Haupt ist. Und in diesem Bild wird deutlich, was Gemeinde bedeutet, und wird deutlich, was Gott heute tut. Diese Gemeinde ist im Wachstum begriffen. Sie ist quasi noch nicht erwachsen geworden. Wenn diese Gemeinde erwachsen geworden ist, wird der Herr wiederkommen. Es gibt die Vereinigung mit dem Haupt. Und dann wird der Herr all das tun, was wir in dieser Welt nicht erreicht haben. Mit uns gemeinsam wird er diese Welt erobern und zurechtbringen. Und dazu sind wir heute in der Schulung, und dazu sammelt heute seine Gemeinde. Gott seine Gemeinde. Also Gemeinde ist heute im Aufbau. Zur Zeit des Paulus steckte sie in den Kinderschuhen, Baby, Säugling, und von der Größe her, und dann hat es einen Wachstumsschub gegeben, wie es für viele Kinder ja üblich ist. Dann denkt man, die wachsen ja im Himmel, und dann wird der Wachstum länger und langsamer, und dann verändert sich der Mensch. Und wo wir heute sind, ich glaube, wir sind kurz vor der Vollendung des Leibes Christi. Nicht das Königreich Gottes hier auf der Erde, sondern dessen Herz und Kernstück, nämlich der Leib des Christus, der soll jetzt gebaut werden. Und das war der Irrtum vieler, vieler Christen. Denken wir an die Jesuiten, die in Südamerika einen Gottesstaat bauen wollten. Sie sind kläglich gescheitert. Und das gibt es an vielen anderen Stellen auch. Da wollte man quasi den Himmel auf Erden schon mal vorgreifen. Es gibt ja den Film Das Himmelreich, das Königreich des Himmels mit Ritter und so weiter, da haben sie Jerusalem erobert. Ein Kernpunkt der Kreuzzüge war ja, sie wollten das heilige Jerusalem einnehmen und dort den Gottesstaat bauen. Alle Gottesstaate sind bisher gescheitert, müssen scheitern, weil das Haupt fehlt. Und von daher geht es jetzt um den Leib, um die Vereinigung. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir zu kurz werden, denn es geht um die Herrschergemeinde. Es geht um die Menschen, die herrschen sollen im Namen Gottes. Nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Nicht zu unterdrücken, sondern um aufzubauen. Der Christuskörper ist die Gesamtgemeinde der Jetztzeit, die Auswahl aus den Nationen, die jetzt weltweit gesammelt wird. Und wir stellen fest, hier mal eine, da mal eine, hier mal eine Evangelisation, eine Erweckungsbewegung, wir nennen sie, wenn ein paar tausend Leute zusammenkommen, groß. Was ist es aber im Gegensatz zu 7 Milliarden Menschen? Einzelne werden herausgerufen und in diesen Leib gefügt. Dieser Christusleib ist ein Geheimnis, und viele erkennen dieses Geheimnis nicht, aber es ist ein wunderbares Geheimnis. Paulus bezeugt das in Epheser 3, 4 bis 6. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und miteinverleibt sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und in Epheser 1, 22, 23 spricht er von der Gemeinde, dass sie der Leib Christi ist, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und in ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und 1. Korinther 12, und 27 bezeugt, denn wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Da sind jetzt ganz viele Gedanken drin über jeden einzelnen Vers, den ich gelesen habe. lohnt es sich, darüber nachzudenken. Die große Leistung der Urgemeinde in Jerusalem war, dass sie erkannt hat, das, was Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 6, dass auch aus den Nationen, welche zum Leib Christi hinzugetragen werden. Das gab es vorher nicht. Dafür hatten sie keinen Anhaltspunkt. Das war eine enorme Geistesleistung, ein enormes Hören auf den Geist Gottes. Das hat die Weltgeschichte, das Weltbild des frommen Juden vollständig verändert. Denn was hat der fromme Jude denn erwartet? Der fromme Jude hat erwartet, dass der Messias wiederkommt, das Volk Israel zum Glauben kommt und dass dann eine Weltmission einsetzt. Das hatten sie gekannt. Aber dass aus dem Volk Israel heraus einige wenige gesammelt werden und dass der große Rest des Leibes Christi aus den Nationen kommt, das steht im Alten Testament nirgendwo. Das ist das Geheimnis, deswegen spricht hier Paulus von einem Geheimnis. Und das hat diese Gemeinde in Jerusalem erkannt und sie waren einmütig. Und da saßen ja Pharisäer, das waren die Theologen der damaligen Zeit, da saßen die Apostel, da saßen einzelne Männer, die es ernst gemeint haben. Man kann sich vorstellen, was das für ein Ringen war, um die Erkenntnis, Herr, welcher Weg ist richtig? Und wenn wir heute von der Urgemeinde reden und uns die als Vorbild nehmen und uns wünschen, so zu sein wie die Urgemeinde, dann bleibt eigentlich eines übrig, was an dieser Gemeinde so erstrebenswert ist. Das ist das Hören auf das Reden Gottes durch seinen Geist. Kann uns Gott wirklich alles sagen? Alles, was unsere sämtlichen Traditionen über den Haufen wirft? Alles, was wir an bisherigen Erkenntnissen hatten, in Frage stellt? Kann uns Gott das wirklich sagen? Wir kommen ja hier aus ganz vielen verschiedenen Gemeinden und jeder hat so seine Traditionen mitgebracht. Kann uns Gott wirklich alles deutlich machen? Oder gibt es Grenzen in unserem Leben? Diese Gemeinde hat die Grenze, die große Grenze der Berufung überwunden und war gehorsam. Und wie muss es einem Jakobus schwergefallen sein, zu erkennen, dass Israel zur Seite gesetzt ist als Volk und Nation? Und wie ist es einem Paulus schwergefallen? Er sagt, ich würde auf mein ewiges Leben verzichten, wenn sie zum Glauben kämen. Und doch waren sie gehorsam. Und sie haben nie den Glauben daran verloren, und das ist jetzt wichtig, dass Israel einmal wieder eingesetzt wird in die Heilslinie, wenn der Christusleib aus den Nationen gesammelt ist und dass diese Geschichte weitergeht. Sie haben eine Verheißung und Gott kann sich seine Verheißung nicht gereuen. Ich eile. Wie wird dieser wunderbare Christusleib gebaut? Lese aus 2. Korinther 18 und 19. Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Habe ich aus der Schlachter 2000 genommen, weil ich die Formulierung sehr schön fand. Haben wir es gehört? Wir haben einen ungeheuren Trend im Moment zur Engelwelt. In ganz vielen Gemeinden sind wir heute in der Engelwelt angelangt. Verehrung. Da müssen Dämonen bekämpft werden und Engel sind Boten, die unsere Gebete zu Gott bringen, durch eine Wand und Barriere und was man da alles hört. Und dann müsste man meinen, das sind kleine Kreise in Gruppen. Nein, falsch, das sind gigantische Gemeinden aus unserem Bingen mit mehreren tausend Mitgliedern, die genau das lehren. Verehrung von Engeln, haben eine ungeheure Anziehung und Wirkung gewonnen. Nicht nur in den Gemeinden, sondern auch in der Welt. Und ich würde mir keinen Engel an den Dannenbaum hängen. Bin ja gerade hier beim Advent angelangt. Lasst uns da achten, was wir auch nach außen darstellen. So, und dann kommen sie mit Sondererkenntnissen und Sonderlehren, erzählen von Dingen und lassen sich auf Dinge ein, die sie gar nicht gesehen haben. Und dann verwirren sie die Geschwister. das Schlimme ist, wird angenommen. Und wenn du dann sagst, wo steht es, dann kriegst du gesagt, ach so, das ist doch der Geist, hat mir jetzt was anderes gesagt. Also Gott widerspricht sich heute so, morgen so. Der Herr Jesus sagt, nicht der Punkt, das Is wird von seinem Wort weggenommen, vom Gesetz weggenommen. Nicht einmal ein Punkt. Wir sollten uns an der Stelle nicht irren und darauf achten. Paulus schreibt dem Timotheus, halt fest an der gesunden Lehre, und so müssen wir heute auch festhalten an dem, was die Schrift uns sagt. Wie wächst die Gemeinde? Da steht, dass der ganze Leib aus dem Haupt heraus den von Gott bewirkten Wachstum wächst. Von einem Embryo sieht man als erstes einen überdimensionierten Kopf, ne? Auf den Bildern. Und dann so ganz kleine Ärmchen. Und wenn man dann die nächsten Bilder betrachtet, dann sind die Ärmchen schon ein bisschen größer und das Verhältnis zwischen Kopf und Gesamtleib hat sich verändert. Das sieht so aus, ich bin jetzt kein Mediziner, als wäre der Kopf zuerst da und würde aus dem Kopf heraus der Rest wachsen. Die Bibel sagt das genau so. Die Gemeinde wächst vom Haupt her, aus dem Haupt heraus. Das heißt, Christus. Durch Christus wächst diese Gemeinde. Und wenn ihr euch daran erinnert, wie ihr zum Glauben kam, da gibt es viele tolle Worte. Und wenn diese Bekehrung eine echte und richtige war, dann muss man zugeben, es war der Herr selbst, der einen angerührt hat und der einen gerufen hat. Sicherlich durch das Wort Gottes, vielleicht auch durch einen Prediger, aber letzten Endes hat es eine Denksinnveränderung nur gegeben, weil der Herr in uns etwas verändert hat. Und so kann eigentlich nur, nein, nicht eigentlich, kann Gemeinde nur wachsen vom Haupt her. Wenn sie woanders her wächst, ist es Krebs. Fehlentwicklung. Und die haben wir ganz oft leider in unserem persönlichen Leben, aber auch im Gesamtbau der Gemeinde. Alles, was nicht vom Haupt, alles, was nicht von Christus kommt, ist Krebs. Und stört den Leib, auch wenn er ihn nicht zerstören kann, weil der Herr selbst es rausschneiden wird. Das ist die göttliche Seite. Vom Haupt her wächst die Gemeinde. Der Bau des Christuskörpers hat aber, wie vieles in dieser Welt und auch in dem Wort Gottes, eine menschliche Seite. Sie ist auch in unserem Text beschrieben. Zunächst heißt es, dass wir das Haupt festhalten sollen. Und zum anderen steht geschrieben, dass wir durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten sind. Gelenke und Bänder unterstützen also den Aufbau der Gemeinde. Zu einem gesunden Wachstum eines Glaubensmenschen ist ein regelmäßig gepflegtes Glaubensleben mit anderen Glaubensgeschwistern nötig. Es gibt kein Einzelchristentum. Wer die Gemeinschaft der Heiligen verlässt, ist auf dem Irrweg. Es ist gut, wenn wir in einer fremden Stadt sind, und ich habe mich gefreut, das von Jochen zu hören. Wie er auf die Arbeit nach Stuttgart kam, hat er sich als allererstes eine Gemeinde gesucht. Das ist biblisch. Die Gemeinschaft der Heiligen nicht verlassen. Wo lernen wir sonst Liebe, Geduld, Demut, wie an dem Bruder, der Schwester, die einem nicht so richtig liegen, ne? Keiner hat den anderen ausgesucht. Das ist anders wie in der Ehe. Da können wir uns noch nicht einmal rausreden, sondern wir haben ja den gewollt und dann haben wir ihn auch. In der Gemeinde hat Gott geholt und zusammengefügt. Und da lernen wir dann auch, was Liebe bedeutet. Also, regelmäßige Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, aufeinander Acht haben, einander unterstützen, das ist die Aufgabe. Das möchte ich hier mal als Band nennen. Wo habe ich es her? Epheser 4, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Band des Friedens, die Einheit des Geistes kann ich nur haben, wenn ich mit anderen zusammen bin. Das kann ich mit mir allein nicht ausmachen. Also, Gemeinde ist wichtig. Und die ganze Internetgemeinschaften da, ich suche mir, lade mir eine Predigt sonntags morgens runter und höre die Predigt. Und wenn ich eine Frage habe, gehe ich irgendeinen Chatroom und chatte dann darum und suche mir die Antwort raus, die mir am besten gefällt, hat mit Gemeinde Gottes nichts zu tun. Ich rede nicht davon, wenn einer krank ist und das Wort Gottes hören will. Aber es hat mit Gemeinde nichts zu tun. Gemeinde ist immer wie bei der Börse der Präsenthandel, ist Gemeinde immer präsent. Immer klare menschliche Gemeinschaft unter dem Wort Gottes. Und es ist ein Riesentrend und es laufen in Frankfurt fast so viele Christen rum, die keine Gemeinschaft suchen, wie Christen, die sich in Gemeinden treffen. Es ist ein Irrweg. Es ist ein Irrweg. Und es ist nicht von oben, sondern von unten. Ohne die Gemeinschaft der Heiligen gibt es kein Gemeindewachstum, kein Wachstum des Leibes. Dazu kommt in unserem Glaubensleben durch Führung und Glaubenserfahrung mit unserem Gott eine gelegentliche Berührung mit dem Geist Gottes und seinem Handeln. Das möchte ich als Gelenk bezeichnen. Ich habe gelegentlich gesagt. Wer einmal erlebt hat, wie der Geist redet und wie der Herr führt, möchte das jeden Tag haben und hat große Sehnsucht danach. Aber es ist nun einmal so, dass Gott uns auf den Weg stellt und dann sagt, geh und sei gehorsam. Und dann sollen wir gehen und gehorsam sein. Und dann gibt es ja nur Geschwister, die fragen alle 5 Minuten nach, wie lange dauert es noch? Das ist Kleinkinderkram. Sind wir bald da? Auch das ist Kleinkinderkram. Brauchst nur mit deinen Kindern mal spazieren zu gehen, wenn sie klein sind, dann hörst du genau diese Worte. Also Gott stellt uns auf einen Weg und wenn wir dann an einer Kreuzung stehen, dann kommt es dazu, dass wir eine Weisung vom Herrn empfangen. Sind wir dankbar für diese schönen Augenblicke. Aber es gehört dazu, dass wir nach diesen Weisungen handeln und dass wir gehen. Manchmal werden wir auch getragen. Manchmal sind wir auf dem Weg so müde und kaputt, und das möchte ich auch bezeichnen, dann erleben wir eine Berührung durch den Heiligen Geist, die uns ermutigt, die uns befreit, die uns Kraft schenkt. Auch das tut der Herr. Aber nach seinem Maß. Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger, aber nach seinem Maß. Nun macht euch nicht verrückt, wollen wir uns nicht verrückt machen, wenn wir das nicht ununterbrochen erleben. Die Gefahr einer übermäßigen Sehnsucht nach Geisteserfahrung ist die, dass wir uns diese Geisteserfahrung selbst machen. Und das führt dazu, dass wir in die Irre gehen. Also lasst uns da auch dankbar darauf warten, dass der Herr redet, wenn es ihm gefällt. Noch ein Hinweis. Der Apostel warnt in dem gesamten Zusammenhang von Kolosser 2 von Vers 16 ab vor solchen, die das Haupt nicht festhalten. Wenn wir an Jesus Christus nicht festhalten, an dem nicht festhalten, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat, dann scheitern wir. Persönlich und auch als Gemeinde. Das Ziel der Gemeinde, des Leibes, ist also das Festhalten am Haupt. Und das wiederum ist unsere Verantwortung. Wir können uns aus diesem Punkt nicht zurückziehen. Hier steht, wir sollen festhalten. Wir haben also eine göttliche Seite, dass von Gott aus die Gemeinde wächst. Und wir haben eine menschliche Verantwortung, dass wir am Christus festhalten. Gott will unsere Beteiligung beim Bau seiner Gemeinde. Und wir sitzen nicht auf einer Rolltreppe im Himmel. Der Jakob hat eine Leiter gesehen, da musste man hoch und runter steigen, war keine Fahrtreppe. Von daher ist es eine ganz persönliche Angelegenheit von uns, wie wir in unserem Glaubensleben weiter vorankommen. Und das macht sich fest am Festhalten des Hauptes. Der Herr Jesus selbst nimmt ein Bild vom Weinstock und den Reben. Da sagt er, wer an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Die Rebe für sich bringt keine Frucht. Wenn sie vom Weinstock abgeschnitten ist, dann war es ein wilder Trieb, der ins Feuer geworfen wird. Wir sehen also das eine wie das andere und müssen aufpassen, dass wir nicht auf der einen wie auf der anderen Seite runterfallen. Es gehört beides zusammen. Alles vom Haupt und doch wir das Festhalten am Haupt. Das ist wichtig und das ist nicht immer ganz einfach. Das zu lernen ist eine Aufgabe, an der wir wahrscheinlich das ganze Leben lang arbeiten müssen. In 1. Korinther 12, Vers 24 und 25 steht, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhaften größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Also wir sollen füreinander sorgen. Jetzt gibt es ja Menschen, bei uns nicht, aber vielleicht woanders, vielleicht aber doch auch bei uns, die immer nach Ehre suchen in ihrem Dienst. Da sagt die Bibel, das sind die Mangelhaften. Also wenn einer immer nur, sehen mich die anderen auch, sind die jetzt zufrieden mit mir, Gott, bist du jetzt glücklich, dass ich das für dich getan habe, das ist Mangel. Das sind die Schwachen. Nicht die, die im Glaubenskampf stehen, die traurig über sich sind, über ihr Versagen sind die Schwachen, sondern die, die nach Ehre suchen. Die immer besonders bevorzugt gesehen werden wollen. Kennen wir ja alle. Der hat mich nicht begrüßt, der hat bestimmt was gegen mich. Deswegen, sagt die Schrift, der Schwache bekommt besondere Ehre. Und das erklärt auch ein bisschen, warum manchmal wir den Eindruck haben, dass Kinder Gottes unterschiedlich erzogen werden. Dem einen gelingt alles und der eine kriegt fast alles nachgeschmissen von Gott und der andere ackert wie verrückt und trägt eine Last nach der anderen. Das liegt daran. Lasst uns nicht irre machen. Lasst uns da nicht fragend werden. Der Herr selbst wird einmal, wenn wir vor unserem Gott stehen, die Werte vollständig umdrehen. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die fast nirgendwo gesehen und wahrgenommen wurden, auf einmal die meiste Ehre haben bei Gott. Also lasst uns nicht streben nach der Ehre bei Menschen, sondern die Ehre bei Gott. Lasst uns solche werden, die stark im Glauben werden und nicht die stark in der Versammlung sind. Das ist besonders für die hier vorne stehende Gefahr. Deswegen sagt die Bibel ja auch, wir sollen besonders für die beten, die lehren. Es geht also darum, dass es keine Spaltung gibt. Ich schließe, komme zum Ende. Wir sehen also, dass der Bau des Christusleibes einerseits ganz Gottes Sache ist, wir aber andererseits im Glaubensgehorsam auf all das einzugehen haben, was Gott nicht gegen oder ohne uns, sondern in uns und durch uns bewirkt. Bindet sich Gott? Ja. Manche Dinge will er ohne uns nicht tun. Und da er alles im Blick hat, hat er damit auch kein Problem zu warten. Wir haben ein Problem. Gott nicht. Gott will in uns verändern und wirken. Braucht er uns dazu? Ja. Gott vergewaltigt uns nicht. Gott will in vielen Dingen einfach ein Einverständnis unsererseits. Und das kennt ihr doch alle auch, dass ihr den Eindruck habt, ihr werdet gefragt, wird jetzt schwierig, gehst mit? Gott kann warten. Wir können nicht warten. Und keiner von uns weiß, wie viel er sich von dem abschneidet in diesem Leben schon an Herrlichkeit vor Gott, wenn er zu lange wartet. Ich bezeuge es ja immer wieder. Ich glaube, dass wir irgendwann einmal vor dem Herrn stehen und der Herr wird uns sagen, das habe ich mit dir vorgehabt, aber das hast du nicht gewollt. Es war dir zu schwer. Du hast es nicht eingesehen. Du warst nicht bereit zu glauben. Und Gott wartet. Wir haben also eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für uns und wir haben eine Verantwortung für die Schwestern und Brüder. Für die, die wir hier sitzen. Und für die, die sich woanders versammeln und für die weltweite Gemeinde. Wir haben eine Verantwortung. Und Gott wird uns einmal fragen. Die Selbstauferbauung des Christuskörpers in Liebe vollzieht sich nach der Wirksamkeit, nach dem Maß jeden einzelnen Teils. Jeder wird gebraucht, jeder hat eine Verpflichtung der Liebe und der Treue für alle. Aus der Fragestellung kommen wir nicht raus. Jeder nach dem Maß, den Gott uns gegeben hat. Nicht die Gemeinde ist zuerst verantwortlich für den Einzelnen, sondern der Einzelne für die Gemeinde. Kennt ihr ja. Was hat denn die Gemeinde für mich getan? Was habe ich denn davon, dahin zu gehen? Völlig abwegig. Völlig weg. Nichts verstanden. Nicht die Gemeinde ist zuerst verantwortlich für den Einzelnen, sondern der Einzelne für die anderen, für die Gemeinde. So können wir den Willen Gottes leben und so erleben wir auch dieses Gemeindeziel, dass der Christuskörper wächst. Einmal an Größe, aber vor allen Dingen zu ihm hin, zu dem Haupt, der ist Christus. Epheser 5, 17 bis 20 möchte ich schließen. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Jetzt kommen ein paar deutliche Worte und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Wie werden wir voller Geist? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die Anweisung, wie man voll Heiligen Geistes wird. Kannst auf Wartefreizeiten oder Konferenzen fahren, wo dich hinsetzt, daheim, auch im Zimmer kannst du hocken und warten, Herr, mach mich mal voller Heiligen Geist, kannst warten, bis du alt und grau bist. Wenn ich wirklich Sehnsucht habe, dass der Herr mich erfüllt, ist in Epheser 5, 17 bis 20 der klare Weg. Und es gibt keinen anderen Weg. Und so möchte ich einladen in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die eine wunderbare Gemeinschaft ist. Denn bei allen Mängeln und bei all dem, was wir heute noch an Unfertigem sehen, bauen wir an einem Leib, der nicht fertig ist. Und deswegen müssen wir auch nicht mutlos werden. Und deswegen dürfen wir jeden Tag neu uns vom Herrn ermutigen lassen. Wir sind auf einer Baustelle Gottes, als Mitarbeiter heute schon. Und was für einen Gott haben wir uns, dass er dich und mich, mich und dich, als so schwache und unfertige Menschen nimmt und seine Gemeinde baut. Was für ein Vertrauen hat er da hinein? Und ich bin gewiss, wenn wir einmal vollendet sind, werden wir fleckenlos und rein und perfekt vor unserem Gott und Vater stehen. Das können wir jetzt fast gar nicht fassen. Aber er hat es versprochen. Ich kann von mir nicht mir vorstellen, dass ich mal perfekt und rein bin. Ich kann es aber glauben. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er es versprochen hat. Was muss ich tun? Am Haupt festhalten. Und da, wo ich mich nicht mehr halten kann, da trägt er mich. Und zum Schluss, und davon bin ich überzeugt, wird jeder von uns genau an dem Platz sein, den Gott für ihn vorbereitet hat. Er kommt mit einem Abraham zum Ziel und er kommt mit mir und dir zum Ziel. Die Frage ist, wie viel Nachsitzen haben wir? Amen.